Hey, das ist der Predigt-Podcast der MGE Peine. Wie schön, dass du da bist. Wir hoffen, dass die folgenden Episoden dich ermutigen, deinen Glauben ganz praktisch zu leben und hoffen, dass wir dich herausfordern können, deinen nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß.
Wie viele Stunden deines Lebens hast du schon damit verbracht, zu warten? In einer Studie, die ich in der letzten Woche gelesen habe, wurden folgende Zahlen aufgelistet, die gelten jetzt für uns Deutsche so als Durchschnitt. Der ein oder andere wird länger warten, der ein oder andere kürzer. Aber im Durchschnitt warten wir Deutschen pro Jahr 38 Stunden im Stau. Für die Personen, die im Homeoffice arbeiten seit 3 Jahren, dürften das wahrscheinlich deutlich weniger Stunden sein. Wir warten ganze 6 Stunden pro Jahr an der Supermarktkasse. Und warten darauf, dass unser Vordermann endlich mal seine Sachen aufs Band legt und der Kassierer mal Tempo macht. Wir warten ganze 156 Stunden vor unserem Computer, weil der irgendwelche Updates fährt, worüber ich ihn nicht gefragt oder gebittet habe. Wir sitzen 156 Stunden vor dem Computer, weil YouTube irgendwelche Werbung anzeigt, die ich gar nicht sehen will, aber die halt angezeigt wird. Wir verbringen circa 45 Stunden in Warteschleifen am Telefon und warten darauf, dass am anderen Ende jemand abnimmt. Und diese Zahl fand ich besonders gut. Das ist jetzt gerechnet auf die Lebensspanne eines Mannes. Jeder Mann wartet circa ein gesamtes Lebensjahr darauf, dass seine Partnerin, seine Ehefrau das richtige Outfit gewählt hat oder sich in der Umkleidekabine entscheiden kann. Und das Unfaire an der ganzen Geschichte ist, wir Männer, wir sterben auch noch durchschnittlich früher als ihr Frauen. Also ihr klaut uns ein ganzes Jahr Lebenszeit und dann sterben wir auch noch früher. Das schreit nach sozialer Ungerechtigkeit, die wir, glaube ich, mal beheben sollten. Aber gut, ich meine, gleichzeitig wartet ihr Frauen wahrscheinlich 2 Jahre eures Lebens darauf, dass wir den Müll rausbringen. Von dem her relativiert sich das dann wieder. Also wenn wir an Warten denken, dann denken wir an Zählstunden, bei denen wir innerlich darum flehen, dass der Sekundenzeiger doch mal bitte einen Shot Red Bull trinken könnte, um schneller seine Runden zu drehen. Und wenn wir an Warten denken, dann ist es in allererster Linie mal eine langweilige Zeit und vielleicht auch so auf den ersten Blick eine vergeudete Zeit. Bist du da bei mir irgendwie mit dabei? Siehst du es auch so? Warten ist auf den ersten Blick langweilig, aber es gibt auch Momente, in denen Warten äußerst spannend werden kann. Und ein so spannender Wartemoment, der ehrlich gesagt auch schon fast abenteuerlich bei mir ist, den erlebe ich auf dem Bahngleis. Ich bin während meines Studiums 3 Jahre lang immer von Frankfurt nach Pforzheim und wieder zurück gependelt am Wochenende und war darauf angewiesen, dass die Deutsche Bahn zuverlässig fährt. Und wer mit mir schon mal am Bahnsteig unterwegs war, der weiß, wie ich warte. Mein Warten am Bahnsteig sieht erstens so aus, ich schaue alle 140 Sekunden auf die Uhr, um zu gucken, wie viel Zeit ist vergangen, wie viel Zeit ist noch, bis der Zug kommt und wie viel Zeit habe ich schon hier zugebracht. Und weil ich dann 140 Sekunden danach vergessen habe, muss ich direkt wieder schauen, oh, wie viel Uhr ist jetzt, ah, okay, lauf hoch. Sache Nummer 1, die ich beim Warten mache. Sache Nummer 2, die ich tue, ist, ich bin eine vergessliche Person, zumindest erlebe ich das. Ich vergesse häufig, auf welchem Gleis ich sein muss. Deswegen checke ich alle 5 Minuten mein Ticket. Ah, Gleis 5, stimmt, habe ich vor 5 Minuten schon mal gelesen. Bin ich auch auf, ich bin auch auf Gleis 5, passt perfekt. Abschnitt D, ja, passt auch. Das checke ich alle 5 Minuten. Eine weitere Sache, die ich mache, ist, dass ich am Bahngleis meine Augen und Ohren aufhalte, um zu gucken, ob es irgendwelche Anzeichen dafür gibt, dass der Zug bald kommen könnte. Ich höre, was die Ansagen machen, ich höre anderen Passagieren zu, was die vielleicht zu berichten haben und zu guter Letzt, Nummer 4, was ich eigentlich immer mache, ist, ich checke den DB-Navigator und ziehe immer wieder nach unten, um den zu aktualisieren, weil vielleicht könnte die App der Deutschen Bahn mir ja etwas Neues verraten über das Warten auf meinen lang ersehnten Zug, den ich unbedingt bekommen möchte, weil ich nach Hause will oder weil ich an einem bestimmten Ort will. Ich sag dir, meine Wartezeiten auf dem Bahngleis, die sind sehr, sehr kurzweilig. Die sind abenteuerlich, weil ich nicht einfach nur da sitze und Däumchen drehe und mal gucke, was passiert, sondern eigentlich die ganze Zeit unter Strom stehe und am Überlegen bin, was könnte ich tun, um zu wissen, dass ich wirklich meinen Zug bekomme. Es gibt Dinge in unserem Leben, auf die lohnt es sich zu warten, wie ich auf meinen ICE in Richtung Heimat oder in Richtung Marie dann irgendwann. Das war spannendes, abenteuerliches Warten. Und ich möchte heute darüber predigen, wie sich so eine spannende, abenteuerliche, erwartungsvolle Wartehaltung auswirkt auf unser Leben als Nachfolger von Jesus. Und ich bin der Überzeugung, dass diese innere Erwartungshaltung, in der wir warten, dass es eine entscheidende Sache in unserem Leben freisetzt, die Gott uns schenken möchte. Und der Titel meiner Predigt lautet passend: Das Abenteuer des Ausharrens. Kennt irgendjemand von euch das Wort Ausharren? Okay, es gibt ein paar Lexikonleser unter uns. Wunderbar, ich erkläre das Wort später noch. Und mein Wunsch ist für dich, dass du dieses Abenteuer Gottes wahrnimmst, das er für uns hat. Und ich möchte mit dir in den Bibeltext einsteigen, in die Apostelgeschichte. Es gibt keinen passenderen Text, über den man predigen kann an diesem Pfingstsonntag, als über den Anfang der Apostelgeschichte. Und dreh dich doch mal zu deinem Nachbar um, gib ihm ein High Five und sag: Mach dich bereit. Mach dich bereit. Mach dich bereit. Apostelgeschichte, Kapitel 1, ab Vers 4. Einmal aß Jesus mit ihnen zusammen. Dabei wies er sie an, Jerusalem nicht zu verlassen. Wartet, sag mal, wartet, bis die Zusage des Vaters in Erfüllung geht, die ihr von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet schon bald, in ein paar Tagen, mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wartet, bis die Verheißung in Erfüllung geht, von der ich gesprochen habe. Ich gebe dir ein bisschen Kontext zu dem, was hier gerade passiert. Jesus wurde in Jerusalem an Karfreitag hingerichtet am Kreuz. Er ist dort gestorben. 3 Tage später ist er aus dem Grab aufgestanden. Das Grab war leer und er verbringt einige Tage gemeinsam mit seinen Jüngern. Und er lehrt sie über das Reich Gottes. Er erinnert sie an den Auftrag, den er ihnen schon mehrmals gegeben hatte. Und er gibt ihnen die Perspektive Zukunft, die vor ihnen liegt. Und er erzählt ihnen immer wieder von diesem Geist, von dieser Verheißung, die auf sie wartet und auf die sie warten sollen. Und kurz nachdem Jesus diese Message an seine Jünger gerichtet hat, wird er durch den Wolkenexpress abgebeamt und taucht dann ein in die Dimension Gottes, ist von dieser Erde hier verschwunden und sitzt jetzt zu Rechten Gottes seit diesem Moment. Und kurz bevor er in die Wolken aufgefahren ist, richtet er diesen Auftrag an seine Jünger: Verlasst Jerusalem nicht, sondern wartet. Wow, spannende Sache. Wir sollen warten. Wenn Jesus vom Warten spricht, dann ist da gleichzeitig auch eine Verheißung angeknüpft. Und das Erste, was wir verstehen dürfen, ist: Wer auf Gott wartet, hat nichts zu verlieren. Und die Frage ist, von welcher Verheißung spricht Jesus hier mit seinen Jüngern? Was ist das, auf was sie warten sollen? Was ist das Gute, das sich so sehr lohnt, dass die Jünger an der Haltestelle ihres Glaubens sitzen sollen, voller Vorfreude, voller Aufregung, voller Abenteuerlust, in der heißen Erwartung, dass etwas passiert? Worüber spricht Jesus? An einer Stelle im Evangelium spricht er von Kraft aus der Höhe, die die Jünger erfüllen wird. Im Johannesevangelium wird diese Verheißung beschrieben als der Tröster, als der Beistand, der kommen wird. Diese Verheißung ist die dritte Person der Dreieinigkeit, die Jesus quasi ablöst. Jesus wurde vom Trainer angesagt, auswechseln ist angesagt, Jesus geht weg und die Verheißung kommt, der Tröster, der Beistand, der dritte Teil der Dreieinigkeit soll kommen. Und diese Person, die jetzt kommen soll, die verheißen ist, ist die Person, ist die Kraft, die hinter jedem einzelnen Wunder steckte, das Jesus getan hat. Hinter jeder Heilung steckte diese Kraft. Hinter jedem Wort der Weisheit, das Jesus geredet hat, steckte diese Kraft. Es ist eine Person, die tröstet, die ermutigt, die auferbaut, die Jesus die Fähigkeit gegeben hat, der Versuchung des Teufels zu widerstehen. Es ist die Kraft, die zum Dienst befähigt und das verbindende Element der Gemeinde ist. Auf diese Verheißung sollen die Jünger warten. Und es heißt in Epheser 1, Vers 19 bis 20 über diese Verheißung folgendes: Ihr sollt erfahren, meine lieben Geschwister, mit welcher unermesslich großen Kraft. Jedes Mal, wenn wir es im Bibeltext Kraft haben, dann darfst du das mit mir gemeinsam vorlesen in einem kraftvollen Ton. Also ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns den Glaubenden wirkt. Ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Diese Kraft aus der Höhe ist es, auf die die Jünger warten sollen. Es ist die Kraft, von der Jesus in Lukas 4, Vers 18 spricht. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, Armen die gute Botschaft zu bringen und Gefangenen die Freiheit. Ich soll Blinden sagen, dass sie sehen werden und Zerbrochenen, dass sie frei werden von Schuld. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Dieser Geist, diese Salbung, von der Jesus hier spricht, ist die Sache, die Jesus befähigt hat, all die Wunder zu tun, über die wir heute immer noch staunen. Und als dann in der Apostelgeschichte Petrus die ganze Geschichte von Jesus rekapituliert und einem Cornelius vorpredigt, wer dieser Jesus war und was er getan hat, sagt Petrus zu seinen Zuhörern, dass Folgendes passiert ist: Gott hatte Jesus von Nazareth mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit? Mit? Erfüllt. Gott war mit ihm und so zog er umher, tat den Menschen Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Wow! Jesus zog umher mit dem Heiligen Geist, mit dem er gesalbt wurde, und mit der Kraft, die auf ihm war. Und dadurch war er in der Lage, all die Menschen zu heilen, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Und die gleiche Kraft, die gleiche Erfüllung, die gleiche Tiefe und die gleiche Stärke, die ist jedem einzelnen Menschen verheißen, der mit Jesus Christus unterwegs ist und an ihn glaubt. Auf diese Verheißung sollen die Jünger warten. Und diese Verheißung gilt nicht nur den Jüngern vor 2000 Jahren, die nach Himmelfahrt darauf warten, dass endlich was passiert. Diese Verheißung gilt auch heute dir. Auch wir dürfen darauf warten, dass die Kraft Gottes uns erfüllt. Auch wir dürfen darauf warten, dass Kraft aus der Höhe kommt. Und wenn wir auf diese Kraft warten, dann haben wir nichts zu verlieren. Denn diese Kraft möchte dich erfüllen. Diese Kraft möchte dich befähigen. Wenn du auf diese Kraft Gottes wartest, dann verspielst du keine Lebenszeit, sondern investierst deine Zeit, um mehr Leben zu bekommen. Wenn du auf die Fülle des Heiligen Geistes wartest und sie erwartest, dann verpasst du nichts und du vergeudest auch nichts, sondern bist genau an dem Punkt, an dem Gott dich haben möchte. Denn er ist derjenige, der dich erfüllen möchte mit seiner Kraft, mit seiner Befähigung. Er ist derjenige, der dich befähigen möchte, Übernatürliches zu tun. Und er wünscht sich nichts sehnlicher, als dass wir uns wartend bereit machen für das, was er tut. Wer auf Gott wartet, hat nichts zu verlieren. Und die Frage, die mir da kommt, ist: Wie warte ich jetzt darauf? Wie warte ich darauf, dass Gott seinen Heiligen Geist mir schenkt? Wie warte ich darauf, dass eine neue Dimension der Kraft in mein Leben hineinkommt? Was ist meine Rolle dabei? Sitze ich einfach am Wartehäuschen meines Lebens und drehe Däumchen, bis irgendwann der Herr auftaucht? Oder führen wir ab sofort in der MGE Wartestunden ein, wo wir mehrmals in der Woche auf unseren Knien liegen und nichts tun in der Erwartung und Hoffnung, dass Gott irgendwas tut und übernatürlich was schenkt? Ist Warten auf die Erfüllung mit dem Heiligen Geist etwas Passives oder etwas Aktives? Wenn wir uns nochmal den Befehl von Jesus anschauen, den er an seine Jünger richtet, in Apostelgeschichte 1, Vers 4 und 5, dann sagt er zu seinen Jüngern Folgendes: Verlasst Jerusalem nicht. Das ist ein aktiver Befehl, oder? Sie sollen es nicht verlassen, sie sollen bleiben, sollen in Jerusalem bleiben, nicht weggehen, bleibt in Jerusalem. Und was sollen sie machen? Geht nicht raus aus Jerusalem, sondern wartet. Und dieses Warten ist im Altgriechischen, in der Originalsprache der Bibel, aber auch genauso in unserem Deutschen, kein passives Wort. Warten ist etwas Aktives. Wir sind oft der Meinung, dass Warten etwas Passives ist, weil wir irgendwie nichts tun können, um Dinge zu beschleunigen. Aber Warten ist durchaus etwas Aktives und wir haben eine aktive Rolle im Warten darauf, dass der Heilige Geist in unser Leben kommt und uns erfüllt. Warten auf den Heiligen Geist heißt nicht abwarten, ob etwas passiert. Warten auf den Heiligen Geist bedeutet erwarten, dass es passiert. Wir sitzen nicht da und drehen Däumchen und schauen aus dem Fenster raus, mal gucken, was der Herr heute tut an diesem Sonntag. Nein, wir erwarten, dass er etwas tut. Ich sitze am Sonntagmorgen nicht im Gottesdienst mit dem Motto, auch mal schauen, was der Herr Jesus heute wieder vorhat mit diesem Gottesdienst. Nein, ich bin innerlich, abenteuerlich ready für das, was er tun will. Und ich halte Ausschau und bin bereit. Ich warte aktiv. Ich sitze nicht in der letzten Reihe und lass mich berieseln von Jesus, sondern ich bin in der ersten Reihe mit dabei und sage, Gott, was du tun willst, ich bin hier. Ich warte. Ich bin in der ersten Reihe, ich bin in der Pole Position. Das ist da, wo alle Ferrari und Mercedes-Autos hinwollen bei der Formel 1, auf die Pole Position. Und so sieht Warten auf den Heiligen Geist aus. Und ich habe drei einfache Gedanken, wie wir auf den Heiligen Geist aktiv warten können und was wir tun können. Und die kommen direkt aus den Versen nach diesem Befehl von Jesus. Die Jünger hören das, was Jesus gesagt hat. Jesus wird entrückt, er wird in die Dimension des Vaters hochgebeamt. Und dann heißt es über die Jünger Folgendes: Da kehrten sie nach Jerusalem zurück. Und als sie nach Jerusalem hineingekommen waren, stiegen sie hinauf in den Obersaal. Vermutlich ist das der Raum, in dem sie auch das letzte Abendmahl gefeiert haben. Und in der Zwischenzeit haben sie das irgendwie so als ihr Gemeindezentrum etabliert. Keine Ahnung, ob sie es gekauft haben, gemietet, wie auch immer. Aber auf jeden Fall war dieser Ort bekannt für alle. Und was dann in dem Bibeltext kommt, ist eine ganze Aufzählung an Personen, die jetzt hier in diesem Obersaal da ist. Eine ganze Auflistung an Personen, die bereit sind und die aktiv warten. Und über diese Personen heißt es dann, diese alle verharrten einmütig im Gebet. Diese alle verharrten einmütig im Gebet. Verharren oder ausharren ist das aktive Warten darauf, dass etwas passiert. Verharren bedeutet, ich könnte einen Schritt weiter gehen, ich könnte etwas tun, weil ich frei dazu bin, aber ich entscheide mich aktiv und bewusst dazu, diesen Schritt nicht zu tun, sondern an Ort und Stelle zu bleiben und auszuharren, bis etwas passiert. Ausharren bedeutet, ich mache nicht einfach den nächsten Schritt, sondern ich bleibe genau da, wo Gott mich haben will. Und ich entdecke drei Dinge, in denen wir verharren dürfen und mit denen wir uns bereit machen für das Wirken des Heiligen Geistes. Das erste: Lebe gerecht und verharre in Gottes Lebensstil. Wir können aktiv auf die Erfüllung mit dem Heiligen Geist warten, indem wir unser Leben reinigen, indem wir Buße tun für Sünde in unserem Leben, indem wir unser Leben auskehren, indem wir unser Leben reinigen, indem wir unsere innere Wohnung vom Heiligen Geist renovieren lassen, Sünde rauswerfen und dadurch Platz machen für die Kraft seines Heiligen Geistes. Gott liebt es, Menschen zu erfüllen, die ihm gehorsam sind und die sich auf seinen Lebensstil einlassen. Wenn du mehr von der Kraft des Heiligen Geistes haben möchtest, dann ist eine Form des aktiven Wartens die, dass du dich auf Gottes Lebensstil einlässt. Dass du sagst, ja, Jesus, du bist wirklich der Herr meines Lebens. Und wenn du sagst, dass es nicht gut für mich ist, mich regelmäßig zu betrinken, dann tue ich es nicht, weil ich deinen Lebensstil ehre und deinen Lebensstil achte. Dann betrinke ich mich nicht mit Alkohol, weil ich weiß, Gott möchte, dass mein Geist frei und mein Geist offen ist für das, was er tun will. Ich verharre in Gottes Lebensstil. Ich verharre in seinem Lebensstil, indem ich mich zur Wahrheit committe und die Wahrheit ausspreche. Gott liebt Menschen, die die Wahrheit suchen und die gerecht in ihrem Alltag unterwegs sind. Das bedeutet nicht, dass du perfekt werden musst, bis der Heilige Geist dich erfüllt. Wenn das so wäre, dann dürften wir, glaube ich, einige Zeit warten. Und wir würden wahrscheinlich nie erleben, dass der Heilige Geist uns erfüllt, weil perfekt zu werden eine Lebensaufgabe ist, die über unseren Tod hinaus erst irgendwann mal erreicht werden wird in der Ewigkeit. Du musst nicht perfekt werden, aber wenn du weißt, da ist Sünde in deinem Leben, dann bring sie zu Jesus und bereinige sie. Ein geniales Beispiel ist für mich der Josef im Alten Testament. Josef bekommt von seiner Chefin ein Seitensprungangebot und wird von ihr verführt, widersteht dann aber dieser Versuchung und sagt, liebe Chefin, ich lasse mich nicht darauf ein. Und warum sagt er das? Er sagt das nicht nur, weil er weiß, dass er seinen irdischen Herrn damit betrügen würde. Er sagt das nicht nur, weil er weiß, dass er seinem Dienstherren, seinem Chef dadurch sowas von ins Kreuz fallen würde. Nein, er sagt, ich kann auf dieses Seitensprungangebot von dir nicht eingehen, weil ich damit gegen die Gebote meines Gottes verstoßen würde. Und er flieht der Sünde, er geht der Sünde aus dem Weg, riskiert das Gefängnis und macht sich gleichzeitig aber dafür bereit, dass Gott seine Zukunft in die Hand nimmt und er eines Tages zweitmächtigster Mann in Ägypten wird. Josef flieht der Sünde und macht sich bereit, dass der Geist Gottes ihn gebrauchen kann. Eine Maria, die Mama von Jesus, hat sich bewusst für einen Lebensstil entschieden, der den Geboten Gottes entspricht. Und wir lesen davon, dass sie Jungfrau war. Sie hat sich enthalten, sie hat nicht mit ihrem verlobten Ehemann geschlafen vor der Hochzeit, sie hatte auch keine anderen Affären am Start oder irgendwelche anderen jugendlichen Ausrutscher. Nein, sie hatte sich für Gottes Lebensstil entschieden und bewusst sich reingehalten und den Weg Gottes gewählt. Und dann schaut Gott sie an. Und als Gott auf der Suche ist für eine Mama, für seinen Sohn, für eine Mama, die Jesus auf die Welt bringen wird, da entdeckt Gott eine Maria. Eine Maria, die glaubensvoll ist. Eine Maria, die sich reingehalten hat, die gerecht gelebt hat, die ihre Sexualität unter Gottes Wort gestellt hat. Und dann entdeckt Gott diese Maria und sagt, Maria, du bist genau die, die ich gesucht habe. Ich möchte dich mit meinem Heiligen Geist erfüllen. Du sollst schwanger werden und der Sohn soll Jesus heißen. Er wird die gesamte Welt erlösen. Er wird die gesamte Welt retten. Wenn wir in Gottes Lebensstil verharren und uns für seinen Lebensstil entscheiden, dann öffnen wir uns für die Kraft seines Geistes. Das Zweite, in dem wir verharren dürfen, ist, lebe Gebet und verharre in Gottes Gegenwart. Was tun diese Jünger im Obersaal? In diesem Obergemach, in dieser Penthouse-Wohnung, was tun sie? Sie waren einmütig im Gebet. Und ich weiß nicht, wie lange sie einmütig im Gebet waren. Wir wissen nicht ganz genau, wie lang die Zeitspanne ist zwischen Jesu Himmelfahrt und Pfingsten. Wahrscheinlich 10 Tage oder ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, irgendwie so. Und wir wissen aber nicht genau, wie lange es war. Aber sie verharrten einmütig im Gebet und sie haben einfach darum gebeten, Gott, gib uns diese Kraft aus der Höhe. Schick uns deinen Tröster, schick uns deinen Beistand. Und sie liegen Gott mit ihrem Anliegen in den Ohren. Und sie beten darum und signalisieren Gott mit einer riesengroßen Fahne, wie so ein Anzeiger auf dem Rollfeld eines Flughafens. Hallo Gott, hier sind wir. Wir wollen gerne erfüllt werden. Hier sind wir, wir wollen mehr von deinem Geist. Hier sind wir. Siehst du uns hier unten? Und dann kommt Pfingsten. Und sie werden erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Jesus sagt, wer bittet, dem wird gegeben. Wer sucht, der wird finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Und diese Worte richtet Jesus an seine Jünger im Kontext des Heiligen Geistes. Wer nach dem Heiligen Geist bittet, dem wird der Heilige Geist gegeben. Wer den Heiligen Geist sucht, der wird den Heiligen Geist finden. Und wer bei Gott anklopft und sagt, hallo, ich möchte gerne den Heiligen Geist haben und mehr von dieser Kraft erleben, dann wird Gott diese Türe aufgehen. Er wird sie aufmachen in unserem Leben und die Kraft Gottes kommt in unser Leben hinein. Ich denke da an einen Daniel, der im Alten Testament auch wieder zu einem der mächtigsten Männer seines Reiches wurde, der sehr viel Einfluss bekommen hat, dessen Salbung von Jahr zu Jahr zuwuchs und den Gott auf großartige Weise gebraucht hat, um uns heute noch zu ermutigen und uns heute noch Perspektiven für die Zukunft zu geben. Und eine Gewohnheit, die ich bei diesem Daniel entdecke, ist, dass er jeden Tag mehrmals an sein Fenster gegangen ist und dort an seinem Fenster eine intime Zeit mit Gott gepflegt hat. Eine Zeit, in der er gebetet hat, eine Zeit, in der er Gott angebetet hat, seine Anliegen wahrscheinlich auch irgendwie zu ihm gebracht hat. Er hat regelmäßig die Gegenwart Gottes gesucht und das war der Ort, an dem Gott Visionen, Prophetien und Träume freigeschaltet hat, mit denen er ein ganzes Land beeinflussen und prägen durfte. Also verharre in der Gegenwart Gottes. Das ist aktives Warten, regelmäßig zu beten. Und ich finde es so cool, ich finde es so stark, was sich bei uns in der Kirche jetzt in den letzten letzten 12 Monaten entwickelt hat. Seit 12 Monaten machen wir Pray First. Seit 12 Monaten treffen wir uns einmal in der Woche gemeinsam zum Gebet. Donnerstags 18.15 Uhr. Und ich finde es so stark, was für eine Dynamik sich da inzwischen entwickelt hat, wie viele Menschen wir Donnerstag für Donnerstag sind, um einfach in die Gegenwart Gottes zu kommen, sein Wort zu lesen, zu beten, ihm zu danken und dann für Anliegen aus dieser Gemeinde zu beten. Und ich glaube, dass Gott dieses Pray First ehrt. Er sieht dieses Pray First. Er sieht, wie wir hier mit der Fahne schwenken und sagen, Gott, wir wollen mehr von deinem Heiligen Geist in unseren Gottesdiensten. Wir wollen mehr von deinem Heiligen Geist in unserem Leben. Und dadurch Dinge passieren und in Bewegung kommen. Wenn du den Heiligen Geist nicht verpassen möchtest in deinem Leben, weil du irgendwie auf dem falschen Bahngleis stehst, dann ermutige ich dich, komm zu Pray First, Donnerstag, 18.15 Uhr. Du musst nicht jede Woche da sein. Das ist dann kein Abo, wo du quasi jedes Mal erscheinen musst, sondern komm einfach mal, schau es dir an und kling dich mit ein in das Gebet dieser Kirche. Verharre in der Gegenwart Gottes. Und das dritte, lebe Gemeinschaft, verharre in Gottes Familie. Diese alle waren einmütig zusammen. Sie waren in Einheit zusammen und sie haben um eine Krafterfüllung gebeten, nicht damit ihr Leben spannender wird, nicht damit ihr Leben leichter und schöner und cooler und attraktiver wird. Sie haben um den Heiligen Geist gebeten, um zum Dienst ausgerüstet und zum Dienst befähigt zu werden. Der Heilige Geist ist nicht einfach ein Geist, den wir nur für uns haben. Es ist nicht ein Geist, der uns zu Hause begegnet und der es uns irgendwie schön zu Hause macht. Der Heilige Geist ist der Gott, der Geist des Gemeindebaus. Es ist der Heilige Geist, der die Jünger nach Pfingsten rausgetrieben auf die Straße hat, sodass sie gepredigt haben und Tausende haben sich bekehrt. Es ist der Heilige Geist, der in der Apostelgeschichte immer wieder dann eine neue Krafterfüllung schenkt, wenn die Gemeinde einmütig zusammenkommt. Lies mal die Apostelgeschichte. Wie oft steht es da, dass die Gemeinde sich zum Gebet versammelte, in Einheit zusammengekommen ist, sie beteten und sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Schlag gerne mal deine Bibelkonkordanz auf oder such bei Bible Server den Begriff erfüllen und schau mal an, wann Menschen in der Apostelgeschichte mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. In der Regel, wenn sie in der Gemeinschaft der Familie Gottes unterwegs waren, in Gemeinde und wenn sie bereit waren, einer anderen Person zu dienen. Wenn sie bereit waren, das Evangelium weiterzutragen. Und meine lieben Freunde, das ist by the way der Grund, warum Gott seine Gaben heute immer noch ausgießt. Das ist der Grund, warum seine Gaben nicht irgendwann aufgehört haben in den letzten 100 Jahren, sondern Gott immer noch bereit ist, seinen Heiligen Geist und übernatürliche Befähigung auszugießen, damit Gemeinde gebaut wird. Wir sind immer noch im Zeitalter der Gemeinde. Es gilt immer noch der Auftrag von Matthäus 28, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Und die Zusage Jesu, geknüpft an diesen Auftrag ist, ich bin bei euch alle Tage durch meinen Heiligen Geist. Ich bin bei euch alle Tage und ich werde euch Kraft geben, ich werde euch befähigen. Prophetie, Zungenrede, Worte der Erkenntnis, Worte der Weisheit, Heilungen, Wunder, das alles hat nicht irgendwann in der Vergangenheit aufgehört, sondern ist heute noch möglich für jeden Einzelnen, der sich aktiv auf die Wartebank Gottes setzt und sagt, Gott, hier bin ich. Ich verharre in deinem Lebensstil, ich verharre in deiner Gegenwart und ich verharre in deiner Familie. Wie kannst du aktiv warten? Lebe Gottes Lebensstil, lebe in Gottes Gegenwart und liebe Gottes Familie. Wenn Gott seinen Geist gibt, damit Gemeinde gebaut wird und Menschen zu Jesus kommen, dann wird er seinen Heiligen Geist nur Menschen geben, die bereit sind, Gemeinde mitzubauen. Dann wird er seinen Heiligen Geist nur Menschen geben, die bereit sind, sein Reich auf dieser Welt auszudehnen. Weil sein Heiliger Geist so kostbar ist, dass er ihnen Menschen geben möchte, die dazu bereit sind. Du möchtest mehr von der Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben erleben? Meine liebe Schwester, mein lieber Bruder, bring dich ein in Gemeinde. Bring dich ein in Kirche. Sei Teil von einer Kleingruppe, leite eine Kleingruppe. Sei Teil von einem Team, leite ein Team, whatever. Aber verharre in der Familie Gottes. Das ist der Ort, wo Gott seine Kraft ganz besonders ausgießen möchte, damit wir einander dienen und Menschen zu Jesus führen. Und dann der dritte Gedanke, den ich dir gerne mitgeben möchte. Gott wartet darauf, dass wir ihn erwarten. Gott ist nicht wie der ICE, der massig Verspätung hat und auf den wir ewig lang warten müssen, bis er endlich mal kommt. Nein, vielmehr ist Gott ein liebevoller Vater, der an seinem Schreibtisch sitzt und nur darauf wartet, dass wir als seine Kinder zu ihm kommen und ihn darum bitten, kannst du bitte deinen Heiligen Geist geben? Kannst du bitte deinen Heiligen Geist geben? Gott wartet darauf, dass wir mit diesem erwartungsvollen, abenteuerlustigen, risikobereiten Herzen zu ihm kommen und ihm signalisieren, ich bin bereit für deinen Heiligen Geist. Mit diesem Herzen beten die Jünger in Apostelgeschichte Kapitel 1 und Apostelgeschichte Kapitel 2 passiert Folgendes. Als der Pfingsttag anbrach, waren alle waren da. Niemand hat verschlafen, niemand hat irgendwo seine Verwandten besucht, niemand hatte irgendwie was Besseres zu tun. Nein, alle waren wieder beisammen, weil sie wussten, der Heilige Geist ist sowas von wichtig, die Kraft Gottes ist mir so ein Anliegen, dass ich da bin. Was wäre, wenn Thomas nicht da gewesen wäre? Was wäre, wenn Petrus seine Schwiegermutter gepflegt hätte? Man kann seine Schwiegermutter auch im Gottesdienst pflegen. Vielleicht hat er sie mitgebracht. Weiß ich nicht. Aber sie waren alle da. Sie waren alle da. Und zwar Woche für Woche. Und die ersten Christen waren so radikal, dass sie sich jeden Tag getroffen haben. Im Tempel und in ihren Häusern. Könnte es sein, dass Gott einen gewissen Teil seines Heiligen Geistes zurückhält, weil wir nicht bereit sind, regelmäßig die Gemeinschaft unserer Geschwister zu suchen? Weil wir nicht bereit sind, regelmäßig den Gottesdienst als Priorität zu setzen und zu sagen, Sonntag ist der Tag des Herrn, ich bin da. Sonntag ist der Tag des Herrn. Ich erwarte, dass Gott mich gebraucht. Ich erwarte, dass Gott durch den Prediger zu mir spricht. Ich erwarte, dass Gott im Lobpreis auftaucht. Ich bin da. Und ich muss an der Stelle es nutzen, dass meine Eltern heute hier sind, weil meine Eltern mir das vorgelebt haben. Wir sind häufig samstags aus dem Urlaub zurückgekommen und waren sonntagmorgens im Gottesdienst. Mein Bruder hat geheiratet, wir haben bis um 5 Uhr morgens die Halle geputzt und den Hallenboden gewischt und alle Essensreste aufgeputzt und waren um 9 Uhr ready zum Gebet und waren im Gottesdienst. Und das ist eine Sache, die ihr uns vorgelebt habt als Kinder und für die ich unglaublich dankbar bin, weil ich weiß, dass es eine Gewohnheit in meinem Leben gesetzt hat, eine Gewohnheit in meinem Leben etabliert hat, sodass ich keinen Sonntag verpassen möchte. Liebe Eltern, wenn ihr wissen wollt, wie das geht, wie man mit Kindern trotzdem pünktlich zum Gottesdienst kommen kann, meine Eltern haben es irgendwie geschafft, ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht, wie das ging. Aber ihr könnt es ja gerne fragen, sie sind heute exklusiv da und ihr könnt darauf zurückgreifen und sie mal fragen, wie man sowas hinbekommt. Ich will es meine Familie nicht als das beste Beispiel vorstellen. Wir haben auch ganz viele Baustellen gehabt und ganz vieles nicht richtig gemacht bestimmt. Und meine Eltern haben auch ihre Fehler und ihre Schattenseiten. Aber ich weiß, diese eine Sache, die haben sie auf jeden Fall richtig hinbekommen. Diese eine Sache, die hat auf jeden Fall in allen drei von uns Jungs eine Gewohnheit etabliert, die uns sonntagmorgens in den Gottesdienst drängt. Und dafür muss ich vielen, vielen Dank sagen. Okay, zurück zum Bibeltext. Als der Pfingsttag anbrach, waren alle wieder beieinander. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Brausen ein. Es klang wie das Tosen eines heftigen Sturms und es erfüllte das ganze Haus, in dem sie zusammensaßen. Sie sahen etwas, das wie Feuerzungen aussah, sich zerteilte und sich auf jeden einzelnen von ihnen setzte. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Wow! Alle waren da und alle wurden erfüllt. Und sie fingen auf einmal an, in fremden Sprachen zu reden, so wie es ihnen der Geist eingab. Und die Folge an diesem Tag ist, dass Hunderte, Tausende Menschen in Jerusalem die gute Nachricht des Evangeliums hörten. Hunderte und Tausende haben an diesem Tag Jesus Christus als ihren Herrn und Retter angenommen, nachdem Petrus und seine Kollegen durch die Straßen Jerusalems gezogen sind und das Evangelium predigten. Und innerhalb von nicht mal 100 Jahren ist durch die Kraft des Heiligen Geistes das Evangelium in alle Winkel des Römischen Reiches vorgedrungen. Und es gab im gesamten Reich Menschen, die sonntags am Tag des Herrn Gottesdienst gefeiert haben. Die Geschichte geht so weiter, dass in den nächsten Jahren das Christentum eingeschlafen ist. Im 4. Jahrhundert wird der christliche Glaube zur Staatsreligion im Römischen Reich. Wahrscheinlich, weil auf der einen Seite Konstantin sich wirklich bekehrt hat, aber auf der anderen Seite er einfach gemerkt hat, dass der christliche Glaube derjenige ist, der einfach besser funktioniert für alles. Aber ich will ihm seinen Glauben nicht absprechen an der Stelle. Das Christentum wird aber Staatsreligion und das Ganze verfestigt sich und wird immer knöcherner und immer trockener. Und der Heilige Geist zieht sich langsam zurück. So ab dem 4. Jahrhundert nach Christus werden es immer weniger Berichte über Wirkungen des Heiligen Geistes. Immer weniger Heilungen, immer weniger Kraftwirkungen, immer weniger Zungensprache, die praktiziert wird. Und dann kann man wirklich sagen, dass es 1500 Jahre sehr, sehr dunkel auf diesem Gebiet war. Menschen haben vergessen, was der Heilige Geist zu tun vermag. Sie haben vergessen, dass es da einen Geist gibt, der Kraft schenken möchte. Und dann passiert aber Folgendes. Im 18. und 19. Jahrhundert, an unterschiedlichen Stellen auf dieser Welt, Großbritannien, Amerika, Deutschland, gibt es Menschen, die eine neue Sehnsucht nach dem Heiligen Geist entwickeln. Die eine neue Sehnsucht nach dieser Krafterfüllung bekommen und Gott diese Sehnsucht hinhalten und ihm kommunizieren. Es entstehen Bewegungen wie die Methodisten. Die Methodisten, das waren feurige, leidenschaftliche Menschen, die nach mehr des Heiligen Geistes gerungen haben. Die LKG-Bewegung, die es hier in Deutschland gibt, landeskirchliche Gemeinschaften, das waren Menschen, denen es in der Kirche zu wenig gab und die mehr Heiligen Geist wollten und deswegen ihre eigenen Treffen am Sonntagnachmittag gestartet haben. Und überall auf der Welt gibt es so Aufbrüche, wo Menschen eine Sehnsucht haben und auf einmal der Heilige Geist wieder auf den Radar kommt. Es gibt einige, die die Kraft Gottes erleben. Es gibt die ersten Heilungen, die auch wieder passieren. Und so langsam nimmt das Ganze Fahrt auf. Bis dann so Ende 19., Anfang 20. Jahrhundert so richtig anfängt und viele Kirchenhistoriker beschreiben es, dass wirklich so eine Spannung in der Luft lag und alle wussten, bald wird was passieren. Und dann ist da dieser Charles Fox Parham. Charles Parham war Bibelschullehrer an einer methodistischen Bibelschule und er hat dort unterrichtet in Kansas. Und er war einer dieser Männer, der eine tiefe Sehnsucht nach dem Heiligen Geist hatte und der sich gewünscht hat, dass der Heilige Geist in neuer Kraft und neuer Erfüllung kommt. Und er hat an dieser Bibelschule darüber gelehrt, ein paar Jahre und es ist erstmal nichts passiert, bis 1901 die erste Studentin eine Krafterfüllung mit dem Heiligen Geist erlebt hat und anfing in Sprachen zu beten. Das war so der erste öffnende Moment. An dieser Bibelschule ist dann mehr passiert, mehr Menschen haben sich für den Heiligen Geist geöffnet und haben großartige Dinge erlebt. So auch ein junger afroamerikanischer Mann mit dem Namen William Joseph Seymour. Seymour hat auch an dieser Bibelschule gelernt, er hat sich dort auch ausbilden lassen als Pastor für den methodistischen Kirchenverband. Und er hatte eine Sehnsucht nach dem Heiligen Geist, aber aufgrund der Rassentrennungsgesetze musste er den Unterricht auf dem Flur verbringen. Und hat dort im Flur gesessen bei spaltbreit offener Türe und den Unterricht aus dem Hörsaal verfolgt. Und dieser Seymour entwickelt eine Sehnsucht, ein Drängen, ein Verlangen nach dem Heiligen Geist und erlebt dann dort auf der Bibelschule seine Geistestaufe, seine Erfüllung mit dem Heiligen Geist. 1906 ist er fertig mit seinem Studium und war schon lange im Gebet, was passieren soll und wird dann ausgesendet von seiner Bibelschule nach Los Angeles. Dort gibt es eine alte Methodistenkirche und die Leitung dieser Bibelschule dachte sich, dieser junge, feurige, afroamerikanische Prediger, der ist für diesen alten, eingeschlafenen Haufen da genau richtig. Und so geht Seymour dann dort nach Los Angeles in die Methodistenkirche und nach ein paar Wochen ist klar, die haben keinen Bock auf ihn. Er ist zu begeistert, er ist zu leidenschaftlich, er ist zu jung, er ist zu laut, also vielleicht genauso wie ich am Anfang, als ich hier angefangen habe. Und er wird abgelehnt von der Kirche. Und er denkt sich, gut, dann lege ich meinen Job da halt nieder und starte was Eigenes. Und er kennt ein paar Leute in der Stadt. Sie treffen sich in einem Privathaus mit einer kleinen Veranda vorne, fangen an, die ersten Gottesdienste zu machen. Und Menschen kommen dazu und sie erleben Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist taucht auf und bei einem dieser Gottesdienste, wo Seymour gepredigt hat, platzt es und Menschen fangen auf einmal an, in Sprachen zu beten und merken, der Geist Gottes ist in einer Dichte da, wie wir es noch nie gespürt haben. Die nächsten Tage kommt ein Gottesdienst nach dem anderen. Mehrere Menschen kommen dazu. Das ganze Haus wird viel zu klein, deswegen verlagern sie den Gottesdienst in den Vorgarten. Seymour predigt auf der Veranda. Es gibt eine Geschichte, dass die Veranda unter dem Gewicht der Leute zusammengebrochen ist, weil so viele Menschen da waren und das Wirken des Heiligen Geistes erleben wollte. Es war klar, es muss irgendwie ein Gemeindegebäude her und durch ein paar Kontakte, die Seymour hatte, kommt er an einen alten Pferdestall, der schon mal für eine Methodistenkirche als Gemeindehaus gedient hat. Ich habe ein Bild mitgebracht und dieser Pferdestall ist in der Azusa Street 312. Und dort fangen sie an, Gottesdienste zu feiern und in den nächsten Wochen und Monaten kommen Tausende von Menschen zu dieser Kirche, erleben dort eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist, fangen an, in Sprachen zu beten, sehen prophetische Bilder, sehen Eindrücke. Und es entsteht in dieser Azusa Street eine Erweckung, die sich über ganz Amerika ausbreiten wird. Das war 1906. Zum gleichen Zeitpunkt ist in New York gerade ein Missionar aus Norwegen. Dieser Missionar aus Norwegen heißt Thomas Ball Barrett. Und Thomas Ball Barrett ist im Moment in New York auf einer Spendenkampagne. Möchte gerne sein Obdachlosenheim in Oslo erweitern und ist deswegen gerade in Amerika unterwegs, hat einen Gottesdienst nach dem nächsten besucht und versucht, Spendengelder einzutreiben, einzusammeln und einzuwerben für sein Sozialprojekt in Oslo. Und er ist komplett niedergeschlagen in New York, denn er hat keinen einzigen Dollar bekommen. Nichts. Die komplette Kampagne war ein Misserfolg. Er hat einiges an Geld investiert, um überhaupt über den Teich rüberzukommen. Und jetzt sitzt er da in New York. Seine Zeit ist eigentlich vorbei. Niemand will ihn mehr für Gottesdienste einladen. Und er ist dort in New York in einem Erholungsheim für ausländische Missionare. Und in diesem Erholungsheim lernt dieser Barrett eine Gruppe von jungen Menschen kennen, die gerade in der Azusa Street waren. Und die ihm davon erzählen, dass da gerade die Post abgeht und der Heilige Geist ausgegossen ist, Menschen in Sprachen beten und Fantastisches passiert. Und er merkt, dass es genau das ist, was er sich eigentlich schon seit Jahren sehnt. Seit Jahren sehnt er sich nach mehr Kraft vom Heiligen Geist und er überlegt sich, was kann ich tun? Das Beste wäre eigentlich, dahin zu reisen, aber wie gesagt, er hat kein Geld bekommen. Er hat sein letztes Geld für Essen ausgegeben und für seine Tickets, die er da irgendwie gebraucht hat. Das Einzige, was er noch in der Tasche hat, ist das Rückticket nach Oslo. Und so sitzt er in diesem Heim und überlegt sich, was kann ich tun? Und er nimmt Briefpapier und einen Stift und schreibt an diese Gemeinde in der Azusa Street und stellt diese simple Frage, was kann ich tun, um mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden? Ich habe so eine Sehnsucht, ich möchte das echt erwarten, dass Gott das tut. Nach ein paar Tagen kommt die Antwort aus Los Angeles mit der einfachen Antwort: Strecke dich aus nach dem Heiligen Geist, reinige dein Leben, tu Buße und bete darum, dass Gott dich erfüllt. Und das tut er. Ein Monat später, er ist inzwischen wieder zurück in Oslo, erlebt er eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist, die er davor noch nie erlebt hat. Er fängt an, in Sprachen zu beten und er bringt diese Erfüllung, dieses Feuer des Heiligen Geistes nach Norwegen. In Norwegen entsteht der erste Pfingstbund Europas und damit kommt diese Sehnsucht auch nach Deutschland. Und eine ganze Bewegung Anfang des 20. Jahrhunderts startet, voller Menschen aus unterschiedlichen Hintergründen, unterschiedlichen Lebenslagen, aus den unterschiedlichsten Schichten. Und sie alle haben eine Sehnsucht nach dem Heiligen Geist. Ist nicht interessant, wie Gott das alles gleichzeitig so geführt hat? Er spricht an unterschiedlichen Orten die verschiedensten Menschen an. Er weckt eine neue Sehnsucht nach seinem Geist. und sucht dann Europa und Amerika heim, bis dann der Zweite Weltkrieg anfängt. Der Zweite Weltkrieg dämmt das ein kleines bisschen und danach geht es dann aber richtig los und große Erweckungen brechen auf in den 50er, 60er Jahren. Wir denken da an die Zeltevangelisation von Hermann Zeiss, dem Gründer der Ecclesia-Bewegung, der hier in Deutschland unterwegs war und durch die Tausende von Menschen geheilt wurden und eine Sehnsucht nach mehr vom Heiligen Geist entwickelt haben. Das, was vor 100 Jahren gestartet hat, das ist heute eine Bewegung, die sich Pfingstkirche nennt, mit ganz vielen Bünden, mit ganz vielen Gemeindeverbänden. Wir als Ecclesia, wir gehören damit dazu, da wir Teil des BFP sind und der BFP ist der Pfingstbund hier in Deutschland. Und inzwischen gibt es über 615 Millionen Menschen auf dieser Welt, die in dieser täglichen Gewissheit leben, dass der Heilige Geist Erfüllung schenken möchte und dass er es auch heute noch tut. Wenn er es für 615 Millionen Menschen auf diesem Planeten schon tun konnte, kann er es dann auch für dich tun? Wenn Gott einem Thomas Ball Barrett, der komplett ausgebrannt, deprimiert und entmutigt war, in seinem Hotelzimmer begegnen kann und in ihm eine Sehnsucht nach dem Heiligen Geist freisetzt, könnte es sein, dass der Heilige Geist auch dich heute Morgen erfüllen kann und auch dich erfüllen möchte? Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Und währenddem alle Augen geöffnet sind, möchte ich dir eine Frage stellen. Du darfst einfach ganz ehrlich darauf antworten. Du musst gleich nicht deine Hand ausstrecken, weil es irgendjemand anderes tut. Du musst deine Hand nicht ausstrecken, weil es von dir erwartet wird oder weil es ein Nebenmann von dir macht. Aber wenn du dich einlassen möchtest auf das Abenteuer des Ausharrens, wenn du dich danach sehnst, mehr von der Kraft des Heiligen Geistes zu bekommen, dann heb doch einfach mal da, wo du bist, deine Hand. Hammer, ich sehe viele Hände, viele Menschen, die sich das wünschen, viele Menschen, die bereit sind, eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist zu erleben. Und ich könnte sagen, geht alle zum Gebetsteam und lasst nach dem Gottesdienst mit euch beten. Aber Jesus hat gesagt, ihr seid ein königliches Geschlecht von Priestern und Propheten. Es braucht nicht ein Gebetsteam, um dir die Hände aufzulegen. Es braucht nicht ein Gebetsteam, um dafür zu beten, dass du eine neue Krafterfüllung mit dem Heiligen Geist bekommst. Sondern wir werden heute mal was ganz Unkonventionelles und was ganz anderes machen. Wenn du deine Hand gehoben hast, dann wird gleich jemand für dich beten. Deswegen lass deine Hand bitte einfach mal oben. So, und wenn du deine Hand nicht nach oben genommen hast, aber mit Jesus schon unterwegs bist, an Jesus glaubst, dann leg doch deine Hand einfach auf jemand, der gerade seine Hand hält und fang an, für ihn zu beten. Und genau jetzt. Und bete dafür, dass Erfüllung mit dem Heiligen Geist kommt. Bete dafür, dass eine neue Dimension freigeschaltet wird. Lass uns dafür beten, dass Gott seinen Heiligen Geist schickt und dass er ihn sendet. Und lass uns gemeinsam als Gemeinde füreinander beten. Ich sehe gleichzeitig, dass hier so viele Hände oben sind, dass wir wahrscheinlich gar nicht genug Leute haben, die ihre Hände nicht oben haben. Deswegen gerne auch, wenn du gerade nicht jemanden hast, der für dich betet, aber die Hand oben hast, dann geh einfach zu jemand anderen und leg ihm die Hand auf und bete für ihn. Und lass uns dafür beten, dass Gott neue Kraft ausgießt, neu seinen Heiligen Geist ausgießt. Lass uns dafür beten, dass er seine Tore des Himmels öffnet und sein Heiliger Geist kommt. Halleluja. Let Gibt es noch jemand, für den noch nicht gebetet wurde, aber der gerne Gebet will? Dann streck bitte deine Hand noch mal nach oben aus. Okay. Jesus, wir danken dir so sehr für das, was du heute Morgen getan hast. Wir danken dir für deine Verheißung des Heiligen Geistes, die für uns verfügbar ist. Die Verheißung deines Heiligen Geistes, die uns erfüllen möchte. Wir danken dir für Kraft aus der Höhe. Wir danken dir für einen Tröster und einen Beistand, der bei uns sein wird und der auch bei uns sein möchte. Wir danken dir für übernatürliche Befähigung, mit der du uns in die Lage versetzt, anderen Menschen dienen zu können, auf eine Art und Weise, wie wir es aus uns heraus niemals tun könnten. Und wir danken dir für deinen Heiligen Geist, der das verbindende Element in dieser Gemeinde ist. Es ist ein Glaube, es ist eine Taufe, es ist ein Geist, der uns alle verbindet. Und ich möchte dich segnen mit folgenden Worten aus Lukas Kapitel 4. Der Geist des Herrn ruht auf dir, weil er dich gesalbt hat. Er hat dich gesandt, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen ihre Freilassung zu verkünden, den Blinden zu sagen, dass sie sehend werden und den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Sei gesegnet im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Wow, was für eine starke Predigt. Danke, dass du mit dabei warst. Abonniere gerne unseren Kanal, um weitere Folgen zu hören. Auf unserer Website kannst du vorbeischauen und dort auch unseren Newsletter abonnieren, um alle Events und Infos zu bekommen. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Bis dahin, Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.